Lass mich euch sagen, dass Christus ein lebendiges Wesen ist. Er ist nicht irgendetwas, was starb. Er ist etwas, das vom Tod auferstand und für immer lebt. Oh, Bruder. Sicher. Was bewirkt es? Was reflektiert es? Es strahlt von hier zurück. Was wird es sein? Was ist die wahre Widerspiegelung von ihm? Das Erste, was es zurückstrahlen würde, wäre sein Name. Stimmt das? Es wird seinen Namen zurückstrahlen. Das Nächste, was es reflektieren wird, wäre seine Kraft. Seht ihr, was ich meine? Es wird alles zurückstrahlen, was er ist. Also wenn dies alles, was er war, zurückstrahlt zu diesem Zeitalter hier, dann ist er derselbe. Halleluja! Was ist es? Es strahlt ihn zurück, wie er war und wie er ist, wie er immer sein wird. Denn es kommt geradewegs vom Throne Gottes. Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und für immer. Derselbe Gott, dieselbe Kraft, dieselbe Herrlichkeit, in allem dasselbe. Er ist dasselbe gestern, heute und für alle Ewigkeit. Oh, Bruder. Lasst uns noch ein klein wenig weitergehen. Lasst uns nun den Rest von diesem sechsten Vers hier nehmen, von dem vierten Kapitel. Ich habe mir darüber einige Bemerkungen aufgeschrieben. Ich möchte mich beeilen, und wenn ich es schaffe. Und nun den Rest, nachdem wir diesen Vers verlassen, es dreht sich einfach nur darum und sagt, was sie taten. Lasst uns sehen, ob wir dort durchkommen, das gläserne Meer. Wir wissen nun, was das war, inmitten des Thrones. Vier lebendige Wesen, die Tiere. Nun, wie viele haben von euch eine revidierte Fassung der Bibel? In eurer revidierten Übersetzung heißt es lebendige Wesen. Nun, ich frage mich, warum die King James Übersetzung hier von vier Tieren spricht. Deshalb habe ich mir ein gutes griechisches Wörterbuch geholt und ging zurück in das Bibellexikon und fand heraus, was es bedeutet. Nun, hier ist es, was es ist. Passt gut auf. Das übersetzte Wort hier, nun schreibt es euch auf, damit ihr es auch nachschauen könnt und sicher seid. Seht, ich möchte, dass ihr das aufschreibt, was ich sage. Wenn ihr könnt, es möchte gut, die revidierte Übersetzung sagt darin, lebendige Wesen. Nun gebt Acht. Und dort waren vier Tiere voller Augen, vorn und hinten. Und er fährt fort und beschreibt, dass die Tiere, wohin wir in einem Augenblick kommen werden. Nun, das Tier ist hier bildlich dargestellt. Habt ihr eine Randbemerkung in eurer Bibel? Über die Tiere, wenn ihr das habt, dann geht rüber zu dieser Randbemerkung. Mir fiel das auf, dass Dr. Scofield es in einer Bibelübersetzung markiert hat. Die Tiere bedeuten, er hat sie es hier geschrieben, es heißt lebendige Wesen. Oh, mein. Nun gebt Acht. Das griechische Wort dafür ist Z-O-O-N.
Z-O-O-N.
Nun, im Griechischen heißt es Zoon, was bedeutet ein Geschöpf oder Lebewesen. Nun, es ist nicht so, wenn ihr es jetzt lesen möchtet. Wir haben nicht die Zeit, ich wollte es lesen, doch ich habe keine Zeit. Schreibt auf Offenbarung 11, 13 und 17. Nun, dort, wo es in den Kapiteln der Offenbarung 11, 13 und 17 Tier heißt, werden sie, also Offenbarung 11, 13 und 17, da heißt das Tier, und da heißt es in der Übersetzung T-H-E-R-I-O-N, Therion, Therion. Das griechische Wort Therion bedeutet ein wildes, ungezähmtes Tier.
Therion,
das heißt ein wildes, ungezähmtes Tier, aber Zoon bedeutet ein Geschöpf. Seht, vier lebendige Zoon, Wesen, nicht die Tiere im Sinne von Wild, Therion, sondern Zoon, lebendige Geschöpfe. Und Therion, ist wilde, ungezähmte, bissige Tiere. In anderen Worten, wenn ihr das 11. Kapitel betrachtet, dort ist es das Tier von Rom. Das 13. Kapitel handelt über die Vereinigten Staaten. Das 17. Kapitel spricht von den Vereinigten Staaten und von Rom. Von den denominationellen Gemeinden, vereinigt mit dem Katholizismus, es macht sie unbekehrt, ungezähmt gegenüber dem Evangelium. Ungezähmt. Ungezähmt. Gelobt sei Gott, wir kommen von der großen Methodistenkirche, den Baptisten, den Presbyterianen, der pfingstlichen Denomination. Wir wissen, worüber wir sprechen. Niemand braucht uns etwas sagen. Da habt ihr es. Ungezähmt, unbekehrt. Ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, verleumder, unenthaltsam, das Gute nicht lieben, die eine Form der Gottseligkeit haben. Ich würde gerne jede Sache gerade jetzt in Stücke reißen, damit es auf dieses Tonband irgendwie aufgenommen würde, aber wir haben keine Zeit dazu. Aber ihr versteht, wer es versteht, sagt Amen. Seht, diese sind, diese, was ist Sun? Sun, lebendige Wesen, Geschöpfe. Es wird vielleicht Sohn gesprochen, Zon ausgesprochen. Wie würdet ihr das aussprechen? Zorn, würde ich sagen. Aber Therion, seht, also das bedeutet ungezähmte Tiere, wild, grausam. Das ist, was jene Tiere in dieser Schriftstelle sind. Nehmt euer griechisches Wörterbuch und geht zu dem zurück und seht, ob das nicht das besagte Wort ist. Schaut selber nach und seht es. Nehmt euer griechisches Lehrbuch, nehmt euer Fremdwörterlexikon und findet heraus, ob das nicht wahr ist. Das ist wahr. Das ist ein ungezähmtes Tier, bedeutet in Offenbarung 11, 13 und 17. Aber hier in Offenbarung 4 bedeutet es ein lebendiges Geschöpf. Ein lebendiges Wesen, nicht ein Tier. Aber es wird Tier genannt. Wird es das nicht dasselbe in Hesekiel 1, von 1 bis 28? Vielleicht kommen wir dazu in einem Augenblick. Gut. Ungezähmt, unbekehrt, wildes Tier, ungezähmt. Doch sind sie lebendige Schöpfe? Was sind sie? Es sind keine Engel? Ich sage euch etwas. Lasst uns Offenbarung 5 lesen, gerade auf der gegenüberliegenden Seite, Offenbarung 5. Und da... Vers 11. Und ich sah und ich hörte die Stimme vieler Engel, Mehrzahl, rings um den Thron her, und ist ein Verbindungswort, und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten. Seht ihr, und, ein Verbindungswort. Sie waren weder Engel, noch waren sie Älteste. Sie waren lebendige Wesen am Throne. Oh, liebt ihr das nicht? Lebendige Wesen. Sie sind keine Engel, denn dies beweist es gerade hier. Seht, ich sah und hörte die Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen. Und um die Ältesten. Es gibt hier also drei verschiedene Gruppen. Ich hoffe, dass ihr all diese Systeme nun abgeschrieben habt. Jetzt möchte ich euch zeigen, es gibt drei verschiedene Gruppen davon. Drei verschiedene Arten rings um den Thron herum. Hier ist der Thron. Nun, das erste an diesem Thron sind vier lebendige Wesen. Außerhalb davon sind 24 Älteste. Hier, die auf ihrem Thron sitzen. Auf ihren kleinen Thronen darunter. Darum herum diese großen Herrscharen. Um das alles herum große Herrscharen. Von Engeln rings um den Thron. Seht ihr, was ich meine? Sie sind jeder anders, einer von dem anderen. Dort sind Engel, hier sind Älteste und hier vier lebendige Wesen. Wir haben es einen Augenblick verlassen. Lass uns gerade einen Augblick verweilen. Lebendige Wesen. Was sind sie, wenn sie keine Engel und keine erlösten Menschen sind? Was sind sie? Möchtest du es gerne wissen? Hier ist meine Deutung. Ich hoffe, dass es richtig ist. Ich glaube es. Sie sind Gottes Wächter von seinem Thron. Nun, wir werden dies gleich ein bisschen hier wegwischen von der Tafel. Nun seht ihr, sie sind keine Engel und keine Menschen. Sie sind auch keine wilden Tiere, sind Geschöpfe, lebendige Wesen. Nun, hier ist der Thron Gottes. Und dies hier sind seine Wächter. Lasst uns ein bisschen weiterlesen, das herausfinden. Im Augenblick, sie sind Gottes Engel oder Gottes Wächter von seinem Thron. Lasst uns nur einen Augenblick zurückgehen zu Ezekiel. Ich habe diese Dinge hier herausgeschrieben und ich möchte es nicht einfach außer Acht lassen. Lasst uns deshalb zurückgehen zu Ezekiel im ersten Kapitel und wir wollen dort am 12. Vers anfangen, bis zum 17. Vers. Nur ein Augenblick. Und sie geringen ein jeder geradeaus vor sich. Nun, wir werden wenige Minuten schauen und erinnert euch an diesen 7. Vers hier und schaut, wie sie hier drüben im 7. Vers desselben Kapitels der Offenbarung aussehen. In der Offenbarung, diese vier. Das erste Tier war gleich einem Löwen, das zweite Tier gleich einem Jungstier und das dritte Tier hatte das Angesicht wie das eines Menschen. Das vierte Tier war gleich einem fliegenden Adler. Nun, Ezekiel sah die Herrlichkeit Gottes, sah er dasselbe Sache, die Johannes sah. Erinnert euch an letzten Sonntag, wie wir die Herrlichkeit Gottes betrachteten und das Bild, wo er sie mit uns aufgenommen hat? Erinnert ihr euch, die Herrlichkeit Gottes, dieselbe Sache, die Ezekiel sah, dieselbe Sache, die Johannes sah, hier ist sie heute. Das macht Jesus Christus denselben in Ezekiels Zeit. Dieselbe Sache war hier auf der Erde. Derselbe Gott ist heute hier mit uns. Derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Der da war, der da ist und der da kommen wird, der Eingang zu der Seele, dem Leib und Geist, das eherne Meer, der Heilige unserer Seele und der Erfüller mit dem Heiligen Geist, dieselbe Sache. Seht genau dasselbe. Nun beachtet, wohin der Geist gehen wollte, dahin gingen sie. Sie wandten sich um. Entschuldigung, sie wandten sich nicht um, wenn sie gingen. Sie konnten sich nicht umwenden. Und wenn sie diesen Weg gingen, war es wie ein Mensch, der ging diesen Weg. Auf der anderen Seite war es gleich einem Adler, ging sie diesen Weg. War es gleich wie ein Ochse, geht. Ging sie diesen Weg, ging sie gleich einem Löwen. Sie konnten nicht zurückgehen. Sie mussten vorwärts gehen, überall, wohin sie gingen, jedes einzelne der Tiere. Nun, was bedeutet ein Tier in der Bibel? Es bedeutet Kraft oder Macht. Und die Gestalt der lebenden Wesen, ihr Aussehen war wie brennende Feuerkohlen. Und wie ein Schein von Fackeln war das, was zwischen den lebenden Wesen hin und her fuhr. Und das Feuer hatte einen Glanz. Und aus dem Feuer fuhren Blitze hervor, nicht kosmisches Licht, ewiges Licht leuchtete da hervor. Das ist Gott, von dem Feuer ging Licht aus, nicht kosmisches Licht, sondern das ewige Licht und die lebendigen Wesen liefen hin und her, liefen und kehrten zurück, so dass es aussah wie ein Aufblitzen von Leuchten und Lichtern. Und als ich die lebendigen Wesen sah, siehe, da war ein Rad auf der Erde neben den lebendigen Wesen. Bei ihren Vorderseiten das Aussehen der Räder und ihr Erscheinen war wie der Anblick von Türkis und die vier hatten eine und dieselbe Gestalt und ihr Aussehen, ihre Weise war, wie wenn ein Rad mitten im anderen Rad wäre. Was ist das Symbol hier, Bruder Brennan? Was ist es? Es bedeutet, dass diese Wächter Gottes Bundes, an Gottes Bundeslade waren. Sie waren auf Wanderschaft, rollten auf Rädern, als er Segel sie sah. Aber als Johannes sie sah, waren sie bereits in ihrer richtigen Position im Himmel hineingekommen. Die Bundeslade Gottes auf der Erde rollte auf Rädern, da sie von Ort zu Ort getragen haben. Das bedeutet, sie war auf Reisen. Sie nahmen sie den ganzen Weg durch die Wüste mit und den ganzen Weg mit in den Tempel und so weiter. Doch nun ist sie hinaufgenommen, denn das Gemeindezeitalter ist vorüber und sie ist aufgenommen in die Herrlichkeit. Seht, sie steht jetzt fest im Himmel mit all den Engeln und so weiter um sie herum. Wir finden sie nach einer Zeit, wie sie ihre Kronen abnehmen und auf ihre Angesichter fallen und die ihm die Ehre geben. Sie waren Gottes Wachen des Tempels der Bundeslade. Nun erinnert euch an Gottes Wächter der Bundeslade oder dem Gnadenstuhl. Erinnert euch. Doch wie viele sah Johannes? Wie viele? Vier. Wie viele sah er Hesekiel? Auch er hatte vier gesehen, vier lebendige Wesen. Nun gebt acht, sie haben beide dieselbe Vision gesehen. Vier ist die Zahl der Erde. Wusstet ihr das? Wie viele wissen jetzt, bevor wir da hineingehen, dass vier eine irdische Zahl ist? Gewiss. Die vier Hebräer, es ist eine Zahl der Erde, der Befreiung. Befreiung. Nun haltet es in eurem Gedächtnis, Befreiung, denn ich werde es in einem Augenblick genau berühren. Seht, Befreiung. Dort waren drei Hebräerkinder in dem feurigen Ofen, doch der vierte, der kam, war Befreiung. Lazarus war drei Tage im Grab, doch als der vierte kam, wurde er befreit. Vier ist Gottes Zahl der Befreiung. Das zeigt also, dass diese Wesen etwas bei der Erde gewesen sein müssen. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht allzu sehr Hunger. Ich hoffe, euer geistlicher Appetit ist nun ein wenig über eurem natürlichen. Also gut. Nun beachtet, sie haben Augen hier in Hesekiel, vorn und hinten und inwendig. Lasst uns das lesen. Schaut hier. Ihr seht hier, ich glaube, es heißt hier Tiere, vier Angesichter gleich einem Adler und Flügel voller Augen, außen und innen. Schaut hier. Und die vier Tiere hatten eines wie das andere je sechs Flügel. Und sie flogen und so weiter und hatten Augen außen und innen und hinten. Das spricht von ihrer Intelligenz. Sie wussten, was war, was ist, was kommen wird. Denn sie waren direkt an dem Stuhl, dem Thron, so nahe, dass sie nicht einmal menschlich waren. Tempelwächter.
Oder,
nein, keine Tempelwächter, das sind die 144.000, aber diese sind die Wächter des Gnadenstuhls, die Thronwächter. Der Thron gerade neben Gott, lebendig gewesen. Das Nächststehende bei Gott steht dort. Ihre Intelligenz, sie wissen, was war, was ist, was kommen wird. Sie hatten außen Augen, was zeigt, dass sie sehen konnten, was kommen wird. Und inwendige Augen, sie wissen alles, was jetzt ist. Und Augen hinten, welche wussten, was war. Was war, was ist, was kommen wird. Es spiegelt sich durch die Gemeindezeitalter hindurch, der da war und der da ist und der da kommen wird. Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und für immer. Oh, behaltet sie nun. Wir werden das gleich auf der Wandtafel noch genau durchnehmen. Gebt nun acht für einen Augenblick. Das offenbart ihre Intelligenz und zeigt, dass sie wussten, sie kannten hier die ganze Zukunft, die Gegenwart, die Vergangenheit, alles darüber. Sie waren unermüdlich. Sie wurden niemals müde. Sie konnten nicht mit irgendetwas Menschlichem verbunden sein, welcher müde wird. Doch sie waren unermüdlich. Sie sangen heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, heilig, 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 alle Tage und Nächte durch jedes Zeitalter hindurch, heilig. Lasst uns gerade für einen Augenblick zurückgehen. Lasst uns zurückgehen. Ich habe eine Schriftstelle im Kopf, Jesaja 6, ganz schnell. Gebt acht, Jesaja sah ganz genau dieselbe Sache. Jede Vision vom Herrn, das ist, was ich sage. Wenn die Visionen, die wir heute haben, nicht genau biblische Visionen sind, dann sind sie falsch. Wenn sie das nicht widerspiegeln. Oder jede Offenbarung, die irgendetwas anders zeigt, als was er war, immer war, ist eine falsche Offenbarung. Die ganze Gemeinde ist aufgebaut auf Matthäus 17. Lasst uns sehen, Jesaja, das sechste Kapitel. Dieser junge Prophet hatte sich gestützt auf die Arme des guten Königs und er hatte ihm alle Arten schöne Gewänder gekauft. Er war ein Prophet und hatte dort ein gutes Auskommen. Doch eines Tages starb der König. Dann war er auf sich selbst gestellt. So ging er hinunter zum Tempel, um zu beten. Weil er anfing herauszukommen von dem Platz, wo der König dort war, um dann, der gute alte König war ein guter, heiliger Mann, doch er, Jesaja, ging hinaus und sah, wie das Volk lebte, so ging er hinunter in den Tempel. Nun hört Jesaja 6,1, im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenem Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Glory, was ist das? Sein Saum oder seine Schleppe, es sind Engelwesen, seine Schleppe, die ihm folgte. Diese Schleppe, die kommt immer hinterher. Eine Schleppe füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Angesicht. Mit zweien bedeckte er seine Füße. Mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Oh mein, das zeigt, ihre Visionen sind ganz genau dasselbe bei jedem einzelnen dieser Männer. Heilig, heilig, heilig. Sie sind unermüdlich, Tag und Nacht. Heilig, heilig, heilig dem Herrn. Lass uns einen Augenblick zurückgehen, um sicher zu sein, dass wir diese Kameraden richtig begriffen haben. Das erste Mal, wo diese Wächter erwähnt wurden, das war im ersten Buch Mose. Und denkt daran, alles, was wir predigen, muss kommen aus dem ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Zu jeder Zeit, wenn du eine Frage hast, komm und frag mich. Seht, es muss die ganze Bibel sein. Nicht nur ein Teil davon, weil Gott sich nicht ändert. Was er in 1. Mose war, ist er heute. Und was er im Mittelalter war, ist es immer derselbe. Nun, im 1. Mose, als diese Cherubim, das ist, wie ich dazu komme, sie zu finden. Ich muss zurückgehen, um herauszufinden, was sie am Anfang waren. Lass uns 1. Mose 3, 24 aufschlagen. Nur für einen Augenblick jetzt. 1. Mose, das dritte Kapitel und den 24. Vers. Liebt ihr es? Amen. Gut. Nun, lasst uns anfangen bei Vers 22. Ich liebe dies einfach. Dies ist etwas, das ich hier einbringen möchte. Nur eine kleine Zugabe, doch eines Tages könnte es viel Gutes bewirken. Und der Herr sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Nun, meine geliebten, kostbaren und lieblichen Schwestern, lass mich das so sagen. Denk nicht, dass ich ein schlechtes Licht auf den treuen und den gütigen, kostbaren Juwel der Weiblichkeit werfe. Ich versuche hier zu zeigen, was eine Frau, bitte, und zu euch am Tonband, ihr Frauen, die ihr dieses Tonband hören werdet, ich möchte euch nicht verachten. Ich bin nur ein Knecht des Herrn, um Licht zu bringen. Die niedrigste und unmoralischste und schmutzigste Sache auf der Erde ist eine Frau. wenn sie schlecht ist. Und das kostbarste Juwel, das es für einen Mann gibt, neben seiner Erlösung, ist eine gute Frau. Und ich spreche zu jenen niedrigen, unmoralischen und Entwürdigten. Ich werde euch das gerade hier zeigen, während wir dabei sind, könnte ich euch auch zeigen, warum die Bibel die Frauen lehrt, nicht Prediger, Pastoren, Lehrer oder sonst irgendetwas in der Gemeinde zu sein. Nun hört genau auf dieses. Und der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Nun, er sagte niemals, die Frau wurde wie einer. Der Mann wurde wie einer. Und zu erkennen Gutes und Böses, die Frau erkannte es nicht. Sie wurde verführt. Seht ihr es? Nun, Paulus sagte, ich dulde nicht, dass eine Frau lehrt oder irgendwie herrscht. Denn Adam wurde zuerst gebildet und danach Eva, und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt. So wurde sie nicht wie einer von Gott. Sie kannte keinen Unterschied. Sie wurde verführt. Versteht ihr es? Wenn ja, sagt Amen. Der Herr sprach, siehe, der Mann ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und deshalb, der Herr schickte ihn aus dem Garten hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. So trieb er den Menschen hinaus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern. Und die Flamme des kreisenden Schwertes, die sich überall hinwenden kann. Seht die vier Tiere? Es gibt nur vier Wege, die man gehen kann. Nach Osten, Norden, Westen und Süden. Diese Cherubim hatten ein flammendes Schwert am Tor des Gartens, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Weil, wenn der Mensch je in den Besitz des Baumes des Lebens gekommen wäre, könnte er leben für immer. Und diese Cherubim, die zuerst genannt sind, waren am Osttor des Gartens gestellt und gingen vier Wege. Ich hätte es ein bisschen anders hier machen sollen. Ich kann das so nicht richtig nach Gottes Ordnung und so weiter tun, doch ich male es einfach hier so auf, sodass ihr verstehen könnt, was ich meine. Da ist der Garten Eden. Und dies gerade hier ist das Tor, öffnet sich hier, schwingt hinaus, und an diesem Tor waren Cherubim. Und erinnert euch, es heißt nicht ein Cherub, es heißt Cherubim. Cherubime. Die Cherubime wurden dorthin gestellt, um was zu bewachen? Den Baum des Lebens. Das mussten sie bewachen, den Weg zum Baum des Lebens. Den Weg. Wer ist der Weg? Jesus. Woher wird es reflektiert? Hier ist das Heiligtum. Hier sind die Cherubim. Nun gebt Acht, schreibt das alles auf. Hier ist das Allerheiligste, dieses Allerheiligste, das Heilige vom Heiligsten. Dies ist das Heiligtum. Und hier ist das Meer. Und hier ist das Licht, die sieben Leuchter, die das Licht von hier reflektieren, sodass es hier hineinstrahlt, hier hinein, hier hinein, hier hinein, hier hinein, hier hinein. Seht ihr? Was reflektiert sie? Sie bewachen und reflektieren mit dem Feuer Gottes den Weg zu dem Baum des Lebens. Seht, es kann nicht von hier drüben kommen, von einem Presbyterianer-Seminar oder Pfingstler-Seminar. Es muss von hier kommen. Das Licht reflektieren und zurückstrahlen. Bemerkt ihr, dass diesen Cherubim, die Johannes hier sah, dass sie, ihn muss daran gelegen sein, den Baum des Lebens zu bewahren. Also musste ihn an den Menschen gelegen sein. Oder lesen wir im 1. Mose, wieder zurück zum 1. Buch Mose, sie bewahrten den Baum des Lebens, sie bewachten ihn, den Weg des Lebens. Den Weg des Lebens, wie ist der Weg? Jesus sagte, ich bin der Weg. Ich bin jenes Brot, das von Gott aus dem Himmel kommt. Wenn ein Mensch dieses Brot isst, wird er in Ewigkeit leben. Habt ihr es erfasst? Nun, daran möchte ich euch jetzt zeigen, um dies sicherstellen. Das ist der Weg zurück ist zum Baum des Lebens. Und möchte es sicherstellen, dass es ein Altar ist. Und dies muss ein Altar gewesen sein. Im Garten Eden. Und ich werde euch auch sagen, warum. Erinnert ihr euch? Wie Kain und Abel hier raufkamen, um anzubeten, das zeigt also, dass Gottes Altar fortbewegt wurde und hier im Garten von Eden stand. Und der einzige Weg zurück zu Eden ist durch den Altar. Hier sind wir, wiederum. Sehen? Zurück zu Eden durch den Altar. Und ihre Aufgabe war, jenen Weg dort zu bewahren, ihn zu bewachen, dass sie dort nicht zurückkommen konnten, bis dieser Altar mit Blut bedeckt wurde. Oh Gott, können die Leute das nicht sehen? Seht, nichts als das Blut. Dort muss es ein Sühnopfer geben, einen Gnadenstuhl. Dieser Gerichtsaltar muss zu einem Gnadenstuhl werden. Und wenn dieser Altar, wenn das Blut hinweggenommen ist, wird dort an jenem Gerichtstag das Feuer des Zornes Gottes stehen, um jenen Baum des Lebens wieder zu bewachen. Nur eine Sache wird zu diesem Tor zu Eden wiederum eingehen. Es wird sein durch das Blut von Jesus Christus. Seht ihr es? Gebt Acht. Ja. Oh, hier ist Kain und hier ist Abel. Abel. Gut. Nun, beide Jungs kamen herauf zu diesem Tor, um anzubeten. Stimmt das? Also es muss ein der Altar Gottes da gewesen sein. Stimmt das? Und vor diesem Altar bauten sie ersatzweise einen anderen Altar. Der wahre Altar Gottes ist hier, er ist in dem Herzen des Menschen. Dann gibt es hier unten noch einen anderen Altar, der dem Allerheiligsten im Heiligtum entsprach. Oh, ich fühle, wie das Sprechen mit Zungen. Oh, Glory. Könnt ihr nicht sehen, dass es vollkommen ist? Gebt gerade Acht. Und der Grund, dass ich das sagte, ist, weil ich nicht genügend Worte in meinem englischen Dialekt finden kann, um mein Gefühl zum Ausdruck zu bringen. Seht, etwas muss sich einfach ausdrücken, wie Bruder Rovi, ein Diplomat unter vielleicht 4 oder 5 verschiedenen Präsidenten, sagte. Er sagte, oh Bruder Brennan, eines Abends bin ich zu der Versammlung gekommen. Er sagte, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Er sagte, ich stand dort draußen. Und er sagte, oh, ich habe den Herrn mein ganzes Leben lang geliebt. Ich bin in Episkopalienkirche, glaube ich, gewesen. Er sagte, ich dachte, ich hätte den Herrn gekannt. Und eines Abends schaute ich umher und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wollte nicht einfach so hineingehen, doch ich hörte das Wort hervorkommen. Oh, es fing an zu kommen. Ich begann draußen vor dem Zelt auf- und abzulaufen, ging vor und zurück. Ich konnte unmittelbar darauf nicht warten, um zum Eingang zu kommen. Und ich kroch unten durch, als der Altarruf gemacht wurde. Und ich lief zum Altar, fiel nieder und sagte, Herr, ich bin ein Sünder. Und er sagte, dann fühlte er mich mit seinem Heiligen Geist. Und er sagte, ich kann 8 verschiedene Sprachen sprechen. Ich war ein Diplomat, seht. Er ist ein Diplomat beim Präsidenten und war es immer, von Woodrow Wilson an. Er war ein Diplomat unter jedem unserer Präsidenten, ein Auslandsdiplomat und kann jede Fremdsprache sprechen. Er sagte, ich kenne praktisch jede bekannte geschriebene Sprache in der Welt. Doch sagt er, ich war so voll der Herrlichkeit, ich konnte nicht einmal eine davon gebrauchen, um ihn damit zu preisen. So gab der Herr mir eine brandneue Sprache aus dem Himmel, um ihn damit zu preisen. Oh, da habt ihr es. Sie bewachten dieses Tor. Kain und Abel kamen hier rauf, um anzubeten. Also muss es ein Altar gewesen sein, den sie bewachten. Stimmt das, diese Cherubine? Etwas anderes. Beachtet, hier ist noch ein anderer Beweis. Beachtet, jetzt die Bibel. Habt ihr es aufgeschlagen? Aber lasst es gut sein. In 1. Mose habt ihr es. Gut, gebt Acht. Kain ging hinaus. Kain ging fort von der Gegenwart des Herrn. Von dem Tor an dem Garten. Also muss die Gegenwart des Herrn am Altar gewesen sein. Und das Altar war an dem Tor. Und der Altar war an dem Tor. Glory. Oh, gut. Es ist Gottes Wohnstätte an seinem Altar. Nun, Kain ging hinaus von der Gegenwart des Herrn. Fort von diesem Ort wollt ihr es niederschreiben, 1. Mose 4, 16. Wenn ihr es aufschreiben möchtet. Nun, habt ihr das alles verstanden? Habt ihr es aufgeschrieben? Ich hoffe einfach, dass keine von euren Bohnen anbrennen oder sonst irgendwas. Nun, gebt Acht, lasst sie anbrennen, dass sie in Ordnung ist. Sie gehen sowieso zugrunde. Lasst uns an diesen hier denken. Dies ist dasjenige, was real ist. Moses wurde in den Himmel hinaufgenommen. Moses von der Erde genommen. Hinauf in den Himmel. Und er sah den Altar Gottes. Stimmt das? Ich versuche hier meinen Punkt zu beweisen. Ihr wisst, was ich tun will, nicht wahr? Gut. Er ging hinauf in die Gegenwart Gottes. Und als er herabkam wieder von der Gegenwart Gottes, sagte er, Gott sagte zu Mose, mache alles auf der Erde, wie du es im Himmel als Vorlage gesehen hast. Stimmt das? Gut. Nun, als er es dann tat, als er die Bundeslade machte, machte er zwei Cherubim, um die Lade zu bewachen. Seht ihr, was es ist? Es war der Tempel. Es war der Altar, die Wache des Thrones. Die zwei Cherubime, er sagte, forme sie aus Messing und setze ihre Flügel, dass sie sich so berühren, weil das ist genau, was er im Himmel sah. Das ist genau, was Johannes im Himmel sah, diese vier Cherubim an den vier Seiten der Bundeslade von dem Thron im Himmel. Sie waren die Wächter der Bundeslade, Cherubime, Wächter am Gnadenstuhl. Wenn ihr jene Schriftstelle lesen möchtet, wir haben keine Zeit, dahin zu gehen, schreibt auf 2. Mose 25, 10 bis 22. Nun, sie bewachen den Gnadenstuhl. Wenn Gott in seiner Shechina-Herrlichkeit ist. Wo war die Shechina-Herrlichkeit? Am Gnadenstuhl. Stimmt das? Sie bewachen jene Shechina-Herrlichkeit. Hört, Freunde. Dann stellt er sich heraus, dass jeder Lump dorthin nicht kommen kann und davon nehmen kann. Du musst vorbereitet sein, bevor du in diese Gegenwart kommst. Schaut auf Aaron als ein Beispiel. Nun denk daran, die Versammlung in jenen Tagen konnte sich ihr nicht einmal nähern, in keiner Weise. Doch wenn Aaron hineinging, wie viele Mal macht er sich auf, um sie hineinzugehen? Einmal im Jahr. Wie musste er sein? Er musste bestimmte Kleider anhaben, die von bestimmten Händen gemacht waren. Eine besondere Art von Kleidung. Er musste in solch einer Weise gekleidet sein, hatte einen Granatapfel und eine Schelle, und welche jedes Mal klang, wenn er ging, heilig, heilig, heilig dem Herrn. Er näherte sich dem Gnadenstuhl mit dem Blut, und er musste mit einem bestimmten Öl gesalbt sein, parfümiert mit einem bestimmten Duft aus der Rose Sarons. Und Jesus war jene Rose Sharons. Dachten, eine Rose ist eine wunderschöne Sache, sie hat einen Duft in sich, doch bevor der Duft herauskommen kann, muss die Rose gerieben werden, zerdrückt werden und dann wird der Duft aus der Rose rausgedrückt. Jesus in seinem Leben war das wunderschönste Leben, das je gelebt hat. Doch er konnte so nicht verbleiben, weil er seine Gemeinde salben musste, um seiner Heiligkeit zu nähren. So wurde sein Leben herausgedrückt und derselbe Heilige Geist, der auf ihm war, ist auf die Gemeinde gelegt worden. Und er machte ihn zu demselben gestern, heute und für immer. Die Rose Sharons, ihr Wohlgeruch, gesalbt sein mit demselben Heiligen Geist. Und die Person, die sich in diesem Allerheiligsten hineinnähert, muss gesalbt sein mit demselben Heiligen Geist. Und wenn er geht, heilig, heilig, heilig dem Herrn, nicht mit einer Zigarre in seinem Mund, heilig, nicht mit einem umgedrehten Kragen, sondern heilig, heilig, sondern gekleidet in der Heiligkeit von Jesus Christus. Wie wunderbar bist du. Oh, wundervoll. Der Gnadenstuhl. Nun, der Gnadenstuhl ist in dem Herzen, der Sitz, von wo der Glanz seiner Herrlichkeit hervorstrahlt, in allen seinen Kindern, die Shechina-Herrlichkeit im menschlichen Herzen. Hier ist das menschliche Herz. Stimmt das? Ist das der Gnadenstuhl? Wie kommst du dadurch zu dieser Herrlichkeit? Durch diese verschiedenen Systeme, durch Eigenwillen, der eigene Wille, kommt hier hinein und dorthin durch. Was kommt heraus? Shechina-Herrlichkeit. Was ist die Shechina-Herrlichkeit? Es ist Gottes Gegenwart. Und wenn ein Mann oder eine Frau darin wandelt, reflektiert er die Shechina-Herrlichkeit. Es geht nicht in Spielhöhlen und macht so weiter und geht hier raus und verleugnet das Wort. Es macht nichts aus, was die Leute sagen. Er hat sein Herz auf eine Sache gerichtet, Gott. Und wer wahrhaftig von Gott gerufen ist, dann reflektiert er Jesus Christus sich selbst durch ihn mit der Shechina-Herrlichkeit und tut dieselben Dinge, die er damals dort tat. Dieselbe Evangelium wird kundgetan, er predigt dasselbe Wort. Dasselbe Wort wird sich gemacht, manifestiert und in demselben Maße wird es aus ihm hervorkommen. Genauso wie es wahrlich zu Pfingsten war, wird dieses Maß wiederum zurückgehen. Gnadenstuhl. Ezekiel und Johannes haben beide dieselbe Dinge gesehen. Nun, gebt Acht, wir kommen jetzt gleich zum Schluss. Gleich in einer Weile. Nun, hier ist etwas, wo ich möchte, dass ihr es erfasst. Oh, bitte verpasst das nicht. Nun, wie viele wissen, dass diese Cherubinen lebendige Wesen waren und keine Tiere? Sie hatten einen hohen Rang. Nun, hat ein Engel einen höheren Rang als ein Mensch oder einen niedrigeren Rang? Welcher ist der größere, ein Sohn Gottes oder ein Engel? Ein Sohn Gottes. Wen würde Gott eher erhören? Ein Engel, der dort vor ihm steht und für etwas bittet, oder einer von euch allen, der etwas bittet? Einer von euch allen. Seht, weil ihr Söhne und Töchter seid. Die Engel sind nur Diener. Sie sind Diener und ihr seid Söhne und Töchter. So seht, welche Autorität ihr habt. Nur ihr scheut euch, sie zu gebrauchen. Nun, ich möchte, dass ihr beachtet, dieses wunderbar. Oh, lass mich hier herübergehen, etwas davon überspringen, sodass ich noch zu diesem unten kommen kann. Nehmt jetzt eure Bleistifte, dieses hier wollte ich wirklich, dass ihr es euch aufzeichnet. Vielleicht mache ich das hier ein wenig kleiner. Bruder Brennan, mal deine Zeichnung an die Tafel. Nun, Israel auf ihrer Reise. Wenn sie lagerten, beobachte dies nun genau. Sie lagerten 1, 2, 3, 4. Nein, ich mache es verkehrt. Also nochmal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Auf diese Weise lagerten sie rings um den Gnadenstuhl. Nun, jeder von euch weiß, dass ihr habt dies beachtet und im Alten Testament gelesen. Nun, an der Ostseite, die Ostseite, gerade hier, ich schreibe es auf, sodass ihr es sicher verstehen werdet, Osten, die Ostseite war immer Juda. Dies ist das Tor, J-U-D-A, Juda. Und bei Juda war das Haupt von drei Stämmen mit ihrem Banner. Drei Stämme mit ihrem Banner, das Banner von Juda. Erinnert ihr euch, wie viele haben den Film Die Zehn Gebote gesehen von Cecil DeMille? Gut, und ihr lest es gerade hier in der Schrift dort vielmehr, dass Juda an der Ostseite war. Gut, an der Westseite hier unten, nun schreibt es euch auf, ihr könnt es lesen, es ist in 2. Mose und so weiter, wie sie es herauskam, Ephraim, und er hatte drei Stämme mit ihrem Banner. Gut, Ephraim. Nun, Ephraim. Nun, an der Südseite war Ruben, mit drei Stämmen und ihrem Banner. Und an der Nordseite war dann Dan, hier Dan mit drei Stämme und ihr Banner. Gut. Nun, auf diese Weise lagerten sie. Nun denkt daran, lasst es uns in der Schrift jetzt lesen, sodass wir es ganz genau richtig erfassen. Ich fange wieder beim 7. Vers an, Offenbarung 4,7. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen und das zweite gleich einem jungen Stier oder Ochsen und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen, das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen und sie ruhte nicht, sondern Tag und Nacht sagten sie, heilig, heilig, heilig Herr, Gott Allmächtiger, der war, der ist und der kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben, dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt in aller Ewigkeit, so fallen die 24. Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten ihn an, der in aller Ewigkeit lebt und werden ihre Kronen niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge geschaffen und deines Willens wegen waren sie und sie sind erschaffen worden. Nun pass auf, an der Ostseite, was war da? Es war ein Angesicht. Habt ihr aufgepasst? Es war ein Löwe. Das war das Banner an der Ostseite. Das war die Flagge von Juda, denn Jesus kommt aus Juda. Das ist wahr. Er ist der Löwe des Stammes Juda. Nun, wie viele haben je den Tierkreis gesehen? Viele von euch wissen, was er ist. Die Sterne, seht, das war Gottes erste Bibel. Nun, womit beginnt er? Die erste Figur im Tierkreis, es ist die Jungfrau, stimmt das? Und wenn, welches ist die letzte? Leo der Löwe, das erste Kommen, das zweite Kommen von Christus. Dort ganz hindurch, sie kreuzten den Krebs, oder das durchquerte Zeitalter ist genau hier, wo es die Fische kreuzt, welches das Krebszeitalter ist, und wir haben es gerade durchgelebt und beachtet in der Pyramide. Also sie baute in der Zeit Henochs, war jeder Stein darin, sie konnten diese Dinge ganz genau messen und die Kriege und so weiter vorhersagen, alles ist vollständig außer dem Schlussstein. Warum? Seht ihr auf eurem Dollarschein, nehmt ihn heraus und schaut, die Spitze ist von der Pyramide weg. Warum? Sie lag nie darauf, Christus ist der Schlussstein, der verworfen wurde. Er war der verworfene Schlussstein. Er wird sehr bald zurückkommen. Beobachte jene Gemeinde ganz zurück im lutherischen Zeitalter, wo die Pyramide unten noch sehr breit war. Und dann werden es weniger. Sie kommen noch ein wenig mehr in die Minderheit, noch ein bisschen weniger, bis es ganz wenig wird. Nachdem er das Pfingstzeitalter verlassen hat, kommt er direkt hernieder zu jedem Stein, damit er genau hineinpasst. um jene Spitze auf diese Pyramide dort aufzusetzen. Eine Gemeinde, die Jesus hervorbringt, als denselben gestern, heute und in Ewigkeit, gerade so vollkommen, wie es nur sein kann. Nun, er war der Löwe des Stammes Juda. Nun, jedermann, der je die Bibel gelesen hat, weiß, was Dans Zahl war. Oder ich meine, was Dan war. Er war ein Adler, das stimmt. Wenn jemand die Bibel gelesen hat, er war ein Adler. Nun, der Ruben war der Mensch, er war der Erstgeborene, der Schlimmste der Gruppe. Sagt nicht, ja, Ruben war der Mensch, der Erstgeborene, der Schlimmste der Gruppe. Sagt nicht Jakob so in 1. Mose 49, Ruben, du bist der Erste meiner Kraft, aber wie Wasser, du bist auf mein Lager gestiegen und hast mein Lager beschmutzt und lebte mit einer Nebenfrau seines Vaters. Seht, das ist die Sittenlosigkeit der Menschen, des Menschen. Das Tier hat keine solche Unmoralität. Der Löwe, keine dieser Wesen hat das. Doch der Mensch hat es und läuft mit der Frau des Nächsten umher. Und so weiter. Genau dieselbe Sache. Alles ist vollendet. Nun, dies hier unten, Dan war ein Adler. Und dies, Ruben, war das Angesicht eines Menschen. Und Ephraim ist der Ochse. Versteht ihr das Bild jetzt? Ephraim, in dieser Weise lagerten sie in der Bibel. Wenn ihr nun bemerken wollt, Dan ist das Haupt von drei Stämmen. Juda ist das Haupt von drei Stämmen, Ruben ist das Haupt von drei Stämmen und Ephraim ist das Haupt von drei Stämmen. 3 × 4 = 12, die 12 Stämme Israels. Seht, jeder mit seinem Banner, und das Banner von Juda war ein Löwe, das Banner von Ruben ein Mensch, das Banner von Ephraim ein Ochse, das Banner von Dan war ein Adler. Nun schaut hier zurück, was Johannes sagt. Und einer hatte das Angesicht, wir wollen es hier nun lesen und gerade sehen, ob es nicht dieselbe Sache ist, wie im Himmel war. Das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen, Juda. Das zweite lebendige Wesen war gleich einem jungen Stier, das ist ein junger Ochse. Das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht eines Menschen. Und das vierte lebendige Wesen war ein fliegender Adler. Ganz genau so lagerten die Stämme Israels ringsumher und bewachten diese irdischen Wächter des Rechts auf die Bundeslade. Sie bewachten diese irdischen Wächter das Recht auf die Bundeslade. Halleluja. Seht ihr es nicht hier? Gnade, Gnadenstuhl. G-N-A-D-E-N-S-T-U-H-L, Gnadenstuhl. Nichts konnte irgendwie drumherum kommen, ohne jene Stämme zu durchqueren. Was musste durchquert werden? Der Löwe, der Mensch, die Intelligenz des Menschen. Das Arbeitspferd wie ein Ochse, der Adler durch seine Schnelligkeit. Seht, den Himmel, die Erde dazwischen und alles drumherum bewachten sie. Seht, sie waren Wächter und über dem war die Feuersäule. Bruder, nichts berührte jeden Gnadenstuhl, ohne dem zu nähern. Und die einzige Sache, wie man sich ihm nähern konnte, war durch das Blut. Aaron ging dort einmal im Jahr hinein mit dem Blut. Seht ihr es nun? Gebt jetzt Acht. Jedes Haupt der drei Stämme bewachte den Gnadenstuhl des Alten Testaments. Nun habt ihr das alles, jeder? Jetzt hier ein nagelneuer Bruder, hört dieses an. Dann werden wir gehen. Jetzt hier ein nagelneuer Bruder, hört dieses an. Dann werden wir gehen. Nun, denkt daran, das waren die Wächter des Alten Testaments. Wie viele haben es je in der Bibel gelesen? Ihr wisst, das ist schlimm. Seht, das sind die Wächter des Alten Testaments. Jetzt leben wir in einem anderen Zeitalter. Halleluja. Oh, ich liebe dieses Zeitalter. Ihr nicht auch? Nun, Gott hat einen Gnadenstuhl heute, der bewacht werden muss. Glaubt ihr das? Wo ist der Gnadenstuhl errichtet? in dem Herzen des Menschen? Wann kam er in das Herz des Menschen? Am Tage zu Pfingsten, als der Heilige Geist, welcher Gott war, ist, welcher Gott ist, in das Menschenherz kam. Stimmt das? Nun, lasst uns das hier notieren und macht euch bereit, das aufzuzeichnen, wenn ihr möchtet. Pfingsten. Ich möchte Sie das Pfingsten, ich werde Pfingsten hinschreiben, das ist der Gnadenstuhl, der Heilige Geist hier. Wisst ihr was? Wir machen jetzt noch was Passendes und setzen hier die Taube hin. Welche bedeutet, der Vogel seht. Gut, den Gnadenstuhl bewacht nun. Gott hat heute Wächter für den Gnadenstuhl. Ja, beachtet nun, wie wunderbar es ist, sich das auszumalen. Vor einigen Tagen sah ich das so und habe dies gesehen. Und ich sprang einfach auf und lief um den Stuhl herum und herum und herum. Und rief Glory, 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 rings umherum und herum, Charlie, so wie ich es manchmal oben in den Wäldern tue. Schwester Nelly, wenn ich mich so benehmen würde, würdest du mich aus deinem Haus jagen, denke ich. Oh, ich hatte einfach eine herrliche Zeit. Nun gebt Acht, was es war, was der Herr mir gegeben hat. Nun, nach Pfingsten wurde ein Buch geschrieben, wovon? Von den Handlungen des Heiligen Geistes, die Apostelgeschichte. Stimmt das? Womit beginnt die Apostelgeschichte? Das erste, um in die Errettung einzugehen. Apostelgeschichte 2, 38. So, Apostelgeschichte 2, 38. Stimmt das? Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, mit anderen Zungen zu sprechen. Und Petrus stand auf und predigte ihnen eine Predigt. Sie sagten, was können wir tun? Wie werden wir da hineinkommen? Er sagte, Apostel 2, 8, 9, tut Buße und ein jeglicher von euch werde getauft in den Namen von Jesus Christus. Nun erinnert euch, Gott hat einige Wächter für den Gnadenstuhl. Wer ist jene Wache des Gnadenstuhls? Gut. Matthäus. Im Osten. Dann Lukas, Markus und Johannes. Jedes ihrer vier Evangelien bestätigt das nachfolgende Buch der Apostelgeschichte. Sie bewachen es überall, wo ihr auch nachsehen möchtet. Lasst uns nur eines nehmen, nur eines. Wir haben nicht genügend Zeit. Ich habe 20 oder mehr hier niedergeschrieben, aber lasst uns nur eines nehmen über dieses Thema der Erlösung. Werden wir noch Zeit haben zu beten? Nein. Es ist 1 Uhr, so denke ich, wir werden es nicht machen. Es sei denn, ihr möchtet alle für die Kranken beten. Nun, ich habe ja eine Menge Zeit. Den ganzen Tag, sagt Bruder Brennan. Gut, beachtet dies nun, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Was ist es, die irdische Zahl der Evangelien? 4. Gut, beachtet nun, Matthäus 28, Vers, Matthäus 28, 19. Das ist so, wo ihr Trinitarierbrüder langgeht. Kapitel 28, Vers 19. Gut, Matthäus im letzten Teil des Kapitels sagt, darum geht hin, lehrt alle Nationen, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Doch hier kommt Pfingsten daher und Petrus sagt, tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen Jesus. Etwas ist dort verkehrt. Matthäus, bist du jener Osttorwächter? Was ist das Tor? Jesus ist das Tor. Jesus sagte, eng ist die Pforte. Stimmt das? Wie wird es geschrieben? Eng, E-N-G. 3 bedeutet Wasser. Wie eine Meerenge ist das Tor. Wie kommst du hinein? Tut Buße und ein jeder von euch lass sich taufen auf den Namen von Jesus Christus. Das schließt die Tore auf. Ja. Oh, aber Bruder Brennan, du hast doch vorhin Matthäus 28, 19 dort gelesen. Das stimmt genau. Doch Matthäus, bist du ein Wächter darüber? Gewiss. Ich bin der unumschränkte Wächter. Nehmen wir nun Matthäus 1, 18 und sehen, was es sagt. Seht, ob es dies bewacht. Seht, ob Matthäus 1, 18 nicht Apostelgeschichte 2, 38 beschützt. Seht, ob dies es bewacht. Ja, mit der Geburt Jesu Christi fällt es sich aber so. Hier ist Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, versucht man zu sagen. Aber mit der Geburt Jesu Christi verhält es sich aber so, als nämlich Maria seine Mutter dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger erfunden von dem Heiligen Geist. Von wem? Das macht sie beide zu einem. Dies alles geschah aber, dass Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sich nicht öffentlich zur Schau stellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn, der niederkam und zu ihm kam und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dies alles geschah aber, damit erfüllt wird der Prophet, der spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein, Jesaja 9,6, und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen nennen. Wie sagt die Versammlung, Emmanuel, bewacht er es, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Bewacht er es, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind genau dieses, die Titel für diesen einen Namen. So steht der Wächter gerade dort, um es zu untermauern. Versteht ihr es? Habt ihr das? Hier ist es. Wie viele wissen das? Hier ist es. Es ist ein Wächter. Lasst uns einfach, ich habe noch ein ganzes Bündel anderer Stellen für Lösung. Nehmen wir noch diese anderen. Doch wenn wir jetzt in einem Augenblick eine Gebetsreihe haben werden für etwa 10 Minuten, so lasst uns hier noch gerade einen Augenblick etwas durchnehmen. Nehmen wir jetzt einige Schriftstellen, die ich hier niedergeschrieben habe. Hier sind sie. Gut. Nun nehmen wir und sehen einmal, ob Matthäus hier oben und göttliche Heilung bewachen wird. Nehmt eure Bleistifte und Sachen jetzt, wenn ihr dies aufschreiben wollt. Gut. Seht, ob Matthäus es beschützen wird. Lasst uns Matthäus 10, Vers 1 nehmen. Nehmen wir und sehen, ob Johannes, nur ein oder zwei, lasst uns zwei nehmen, die davon sprechen. Johannes Kapitel 14, Vers 12. Und Kapitel 15, Vers 7. Seht, ob sie nicht die göttliche Heilung um den Thron Gottes herum bewachen. Markus 16, Markus 11, Vers 21 bis 22. Also Lukas 10, bis 12. Lukas 11, 29 bis 31. Lasst uns einige von ihnen durchgehen und sehen, ob sie das Recht für göttliche Heilung ebenso bewachen, wie sie das Tor für die Taufe und auf den Namen Jesu bewachen. Wir können es durch jede einzelne von ihnen nehmen, das stimmt. Nun lasst uns zurückgehen. Lasst uns zurückgehen und sehen Matthäus 10, 1. Blättert einfach zurück. Also, lasst uns Matthäus 10, 1 kommen und sehen, ob Matthäus die Apostelgeschichte bewacht. Denkst du nicht, dass Gott einen Wächter um sein Wort herumstellt? Hier ist hier ein Ochse, Löwe, Mensch, Adler. Sind sie nicht immer noch an jenen Toren hier auf der Erde gerade jetzt? Sie sind die Evangelien, die vier Evangelien. Seht und beachtet, jeden Weg, den sie gingen, gingen sie geradewegs vorwärts. Sie widersprechen nicht einander dem anderen. Sie bleiben einer bei dem anderen. Seht, einer geht mit dem Scharfsinn eines Menschen, der andere geht mit der Schnelligkeit eines Adlers, der andere ist ein Pastor, einer ist ein Evangelist, fliegt wie ein Evangelist. Seht, der andere ist ein Pastor, der eine ist robust, der andere ist schlau. Seht, von jeder Seite bewacht. Gott bewacht dieses heilige Geistevangelium. Glaubt es, Bruder. Glaube es, Bruder. Gut. Nun, lasst uns Matthäus 10,1 nehmen. Und als er seine 12 Jünger zugerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht. Sie waren versammelt im Obersaal, beteten alle in seinem Namen. Getauft mit dem Heiligen Geist und Kraft für den Dienst kam, was für sie tat an jenem Tag, wird er auch für dich tun. Ich bin so froh, dass ich sagen kann, ich bin einer von ihnen. Oh, beruhigt doch die Babys jetzt einen Augenblick. Hört genau zu. Gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister. Viele Pastoren lassen die unreinen Geister einfach in ihrer Gemeinde bleiben. Frauenkleidung, Kartenpartys, Gesellschaftsspiele, Tänze, Suppenessen, dort, oh Gnade. Über unreine Geister, sie trieben sie aus und hielten jede Krankheit und jedes Gebrechen. Seht ihr den Wächter dort an dem Tor sitzen? Den Evangeliumswächter, um jenes Buch der Apostelgeschichte, das geschrieben wurde, zu untermauern? Nun, vor kurzem hörte ich einen großen Lehrer sagen, ein großer Mann, ein feiner Mann. Ich traf ihn, schüttelte ihm die Hand, ein feiner Bruder. Er sagte, aber die Apostelgeschichte war nur das Gerüst für die Gemeinde. Mit anderen Worten, er hatte das Gerüst hier draußen. Seht, die Apostelgeschichte, die ist aber drinnen. Und diese vier Evangelien sind der Rahmen, um es zusammenzuhalten und zu beschützen. Der Rahmen ist nicht die Apostelgeschichte, sondern diese vier Wächter. Seht, wie diese Gesinnung des Menschen alles tun kann. Ich hätte dieselbe Sache gedacht, wenn es nicht wegen ihm wäre. Seht? Das Gerüstwort Pfingsten war nicht das Gerüst des Evangeliums. Die vier Evangelien sind das Gerüst für das damalige Pfingsten. Nachdem sie dieses Gerüst aufgebaut hatten, wurde Pfingsten existent. Stimmt das? Stimmt das? Was wurde zuerst geschrieben? Die Apostelgeschichte oder die Evangelien? 4. Die Evangelien. Jesus ging umher und tat Werk und sagte voraus, was kommen würde. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, diese vier Wächter kamen und schrieben alles auf, was sie geschehen sahen, indem sie es genau erzählten, wie es ist, wie es geschehen war und was stattfinden wird. Dann umrahmten sie es alle auf einmal und hier kam es. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes sind das Gerüst oder die Wächter, die den Haupttempel beschützen, den Thron, den pfingstlichen Segen. Nicht die pfingstliche Denomination, Bruder, Schwester. Sie sind zurückgefallen aus der ganzen Sache raus. Ja, weiter zurück als alle anderen Gemeinden. Sie sind weiter weg, als die Lutheraner waren. Die Lutheraner hielten sich ein wenig besser, als sie es taten. Das stimmt. Und mehr wie das, es stimmt genau, Jean, denn ich habe Jesus nicht außerhalb der lutherischen Kirche gesehen, wie er versuchte hineinzukommen, sondern er versuchte, weil ich denke, dass er von Anfang an nie darin war, denn er war in der pfingstlichen Gemeinde und wurde hinausgetan, das stimmt. Lasst uns nun sehen zu Johannes 14,12 übergehen und sehen, ob Johannes es auch untermauert und die kostbaren Dinge von Pfingsten bewacht. In Johannes 14, das 14. Kapitel, der 12. Vers, spricht Jesus. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größer als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Oh, Bruder, das Tor dort, jener Adler saß gerade dort, weil das der evangelistische Dienst ist. Wisst ihr, fliegen wie ein Adler, die Schnelligkeit, mit der er senkrecht und in das prophetische Land dort oben hinaufgeht. Seht ihr und sieht die Dinge vorher und sagt Dinge, die da waren, die sind und kommen werden. Seht, indem er gerade dort sitzt und es bewacht und sagt die Werke, die ich tue, beobachtet jener Adler, seht. Hier ist der Löwe, der Diener. Jesus gab ihnen Vollmacht und er beschützte es. Er beschützt Apostelgeschichte 2,38. Er packt sein Recht dort oben. Jener Löwe, hier kommt jene Schnelligkeit des Evangeliums mit diesem Adler und sagt, diese Werke, die ich tue, werdet ihr auch tun. Mehr als diese werdet ihr tun. Und fliegt damit durch die Welt wie die Taube, die unter dem herabsprengenden Blut ihres Gefährten, welchen der Kopf abgerissen wurde, ausruft, heilig, heilig, heilig dem Herrn. Und den Aussätzigen reinigt. Ja, nun, ich habe noch eine Stelle dort, Johannes 15, 7. Lasst uns jetzt gleich das 15. Kapitel aufschlagen, den 7. Vers. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte, nicht das Wort eines Seminars, meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Stimmt das? Dann wachte jenes Evangelium gerade hier. Dieser pfingstliche Segen ist durch Johannes und sein Evangelium bewacht, bewacht durch Matthäus und sein Evangelium. Nun lasst uns weitergehen zum nächsten Evangelium, Markus 16. Und sehen, ob Markus diesen pfingstlichen Segen bewacht. Markus, das 16. Kapitel. Nun lasst uns hier beginnen, etwa nachdem über die Auferstehung gesprochen hat. Nun lasst uns weiter hinuntergehen, bis wir etwa auf den 14. Vers treffen von Markus 16. Nachher offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch lagen, und schalt ihren Unglauben und ihren Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Sie glaubten denjenigen nicht, die versuchten, ihnen die Botschaft zu erzählen. Seht, das ist die Weise, wie es heute ist. Die Menschen, die einen Zeugen des Heiligen Geistes haben, die Leute sagen Unsinn. Sie sind eine Gruppe heiliger Roller. Und er schalt sie wegen ihrer Herzenshärtigkeit, seht, und ihren Unglauben gegenüber denjenigen, die ihn in seiner Auferstehung erkannt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Was? Dieses Predigen? Es gibt nur ein Evangelium. Vier Wächter predigt dieses Evangelium der ganzen Schöpfung. Nun, denkt daran, er sagt in allen vier Wächtern, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, seht ihr, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden ist und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verdammt werden. Siehst du, du musst in diese Taufe hier hineingehen. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verdammt werden. Oh Brüder, bitte, bitte, glaub, Verbindungswort, dieses und, um das Übrige des Satzes zusammenzubinden. Und diese Zeichen werden folgen denen, die da glauben. Gut, lass uns sehen, was der Methodist sagt. Wenn du jauchzen kannst und ein gutes Leben lebst, die Baptisten sagen, habt nur Glauben und seid getauft. Die Episkopalier sagen, steh wie ein Episkopalier und verneige dich, wenn das Kirchenlied gesungen wird. Und die Katholiken sagen, sage ein Heil Maria. Der Pfingster sagt, trete unsere Denomination bei, lass dich taufen auf den Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes. Dann befindet ihr euch. Dort befindet ihr euch. Seht, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. In meinem Namen. Kein Vater, Sohn, Heiliger Geist etwa. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben. Sie werden in neuen Zungen sprechen, werden Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf die Schwachen werden sie die Hände legen und sie werden sich wohlbefinden. Amen. Oh Bruder, nun geh zurück zu dem 11. Kapitel und dann werden wir gleich schließen. Markus 11, ich habe Vers 21 und 22. Jesus spricht hier. All diese Verse spricht Jesus. Jeder einzelne davon ist nichts anderes, als was Jesus gesprochen hat. Jeder. Und als sie am folgenden Tage zu Bethanien kamen, hungerte ihn. Und er sah einen Feigenbaum, Markus 11, 12. Er den Baum verfluchte, das ist Matthäus 21. Es ist weiter Markus 11, Vers 21 und 22. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortet und spricht zu ihm, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, sieh, dann es ist an der Innenseite. Ich sage euch, wer zu diesem Berge sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dass das geschieht, dem wird es werden. Junge, das Südtor bewacht durch den Ochsen. Das Nordtor ist bewacht durch den Löwen. Ich meine das Osttor. Und das Nordtor ist bewacht durch den fliegenden Adler. Johannes, den Evangelisten. Dann der Arzt auf dieser Seite, Lukas, der Mensch. Nun lasst uns sehen, was Lukas sagt. Nehmt Lukas, das erste Kapitel, ich glaube, wir haben es, Lukas 10, 1 bis 12. Also Lukas 10, 1 bis 12, und zwar ist es die Bestellung der Jünger. Ihr alles wisst, was es ist. Doch Lukas, das 10. Kapitel, Vers 1 bis 12, gut, wir könnten gerade weitergehen und das alles lesen, aber wir haben keine Zeit, das zu tun. Hier, ich beginne mit dem dritten Vers. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt weder Börse noch Tasche. Seht, geht nicht im Namen einer Denomination. Geht so, wie ich euch sende. Geht nicht mit der Zusicherung, dass ihr für diese Erweckungsversammlung $100,000 erhalten werdet. Und wenn nicht, dann würdest du nicht gehen. Seht eure Evangelisationsfeldzüge an. Und er sagte, geht dahin, wo ich euch senden werde. Seht, tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemanden auf dem Weg. Halt nicht an und sagt, ich werde dorthin gehen und sehen, wie es ihnen geht, wie sie zurechtkommen, wie jene. Geh gerade nur weiter, wohin ich dich sende. Schenkt niemand anderem Beachtung. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Hause. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihn ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In diesem Hause aber bleibt und in diesem selben Hause aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben. Nun all ja, nun die, all dieses Zeug über kein Fleisch essen und so weiter. Meine Güte, seht, denn der Arbeiter seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Hause in ein anderes. Geht nicht heute mit den Jones zum Essen und mit dem nächsten Paar am folgenden Tag und das nächste Paar am darauffolgenden, bleibt gerade dort. Deshalb, wenn ich zu einer Versammlung gehe, wisst ihr, warum ich gerade nur im Hotel bleibe und einfach dort bleibe, weil genau dort es ist, wo ich Frieden finde, seht, geht nicht von Haus zu Haus. Und welcher Stadt ihr kommt, und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird. Und heilt die Kranken. Heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Doch nun lasst mich den nächsten Vers lesen. In welcher Stadt ihr aber gekommen seid und sie nehmen euch nicht auf, da geht hinaus auf ihre Straße und sprecht am gleichen Tage auch den Staub. Seht jetzt, auch den Staub, der uns aus eurer Stadt an den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab. Doch dies, wisst sie, auch den Staub, der uns aus eurer Stadt an den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab. Doch dies wisst, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Da seid sicher. Ich sage euch, dass es Sodom an jenem Tage erträglicher gehen wird als jener Stadt. Oh, Bruder, mit dieser gesegneten Sicherheit. Wenn sie nichts sehen und dich nicht empfangen, geh vorwärts und sage nur, gut, wenn ihr mich nicht wollt, werde ich den Staub von meinen Schuhen abschütteln und geradewegs hinausgehen. Mit anderen Worten, sage, niemals habe ich etwas genommen. Wenn ich etwas gegessen habe, werde ich dafür bezahlen und gehe einfach weiter. Er sagte, wahrlich, und jeder einzelne dieser Städten, zu denen sie gingen und nicht aufgenommen wurden, jede von ihnen ist heute versunken und untergegangen. Und jede Stadt, die sie aufnahm, steht noch bis zum heutigen Tage. Da habt ihr es. Nun, noch eine Stelle, und dann schließen wir. Lasst uns sehen, wir haben noch Kapitel 11, 29, Lukas 11, 29 bis 31, und dann werden wir schließen. Oh, ich liebe dieses. Als aber die Volksmenge, als sie sich herzudrängen, lasst mich sehen, ich habe es. Ist das Lukas 11, 29? Ja, ich glaube, dies muss es da sein. Ja. Als aber die Volksmenge herzudrängen, fing er an zu sagen, dieses Geschlecht ist ein böses Geschlecht, es fordert ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona den Niniviten ein Zeichen war, so wird es auch als Menschensohn diesem Geschlecht ein Zeichen sein. Eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit den Männern dieses Geschlechts und wird sie verdammen. Denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, ein Größerer als Salomos hier. Männer von Ninive werden auferstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße auf der Predigt Jonas mit hin. Und siehe, ein Größerer als Jona ist hier. Was werde ich jetzt sagen, indem ich zum Schluss komme hier? Muss ich das Restliche einfach weglassen? Doch abschließend möchte ich dieses sagen, weil ich euch so lange festgehalten habe. Was sagt er hier? Es wird ein Tag kommen, dass ein verderbtes und ehebrecherisches Geschlecht, nun denk nur daran, ein Zeichen suchen werden. Und dies ist ein verderbtes und ehebrecherisches Geschlecht. Und er sagte, jene Generation wird ein Zeichen empfangen, welches Sinnbild durch den Rest der Bibel? Das Zeichen des Jona. Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Leib des Fisches. So muss auch der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Bauch der Erde sein. Was wird es sein? Das Zeichen der Auferstehung. Seht, das Zeichen der Auferstehung wird geschehen in einem verkehrten und ehebrecherischen Geschlecht und es geschah in dem Buch der Apostelgeschichte. Jesus vom Tode auferstanden, ist in Petrus, Jakobus und Johannes und den Apostel hineingekommen und sie machten dieses Buch der Apostelgeschichte. Es waren nicht die Taten der Apostel, sondern es waren die Taten des Heiligen Geistes, der in den Aposteln wirkte. Es ist nicht ein Mensch heute, es ist der Heilige Geist, der durch einen Menschen oder Menschen wirkt. Seht, das bewirkt die Arbeit. Es ist nicht der Mensch. Der Mensch ist nur ein Gefäß, seht. Seht, sondern der Heilige Geist ist das Öl in jenem Gefäß. Seht ihr? Und schaut, was sie taten. Schaut auf die Zeichen, die sie taten von Jesus. Sie mussten Notiz von ihnen nehmen, denn sie waren unwissend, ungebildet, Petrus und Johannes, doch sie mussten Notiz von ihnen nehmen, weil sie mit Jesus gewesen waren. Sie taten die Dinge, die er tat. So seht ihr, jedes Buch in der Bibel, jedes der 4 Bücher, die 4 Evangelien, bewachen mit jeder Schriftstelle den pfingstlichen Segen, und genau das zu untermauern, was sie sagten. Und nun bestätigt die Apostelgeschichte heute mit den 4 Evangelien, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Liebt ihr ihn? Sie versammeln sich im Obersaal, beten alle in seinem Namen, getauft mit dem Heiligen Geist, und die Kraft für den Dienst kam. Was er für sie tat an jenem Tag, wird er auch für dich tun. Ich bin so froh, dass ich sagen kann, ich bin einer von ihnen. Lasst mich es singen. Sie waren versammelt im Obersaal. Alle beteten in seinem Namen. Getauft mit dem Heiligen Geist. Und die Kraft für den Dienst kam. Das ist, was wir heute brauchen. Was für sie tat an jenem Tage, wird auch für dich tun. Bin so froh, dass ich sagen kann, ich bin einer von ihnen. Diese Leute mögen nicht gelehrt sein, gleich wie Petrus, Jakobus und Johannes, oder prahlen mit weltlichem Ruhm. Sie alle haben ihr Pfingsten empfangen, getauft in Jesu Namen und erzählten nun weit und breit, seine Kraft ist dieselbe noch, genau dieselbe, wie sie war. Ich bin so froh, dass ich sagen kann, ich bin einer von ihnen, ich bin einer von ihnen, ich bin einer von ihnen. Oh, ich bin so froh, dass ich sagen kann, ich bin einer von ihnen. Oh, einer von ihnen. Ich bin einer von ihnen. Ich bin so froh, dass ich sagen kann, ich bin einer von ihnen. Oh, kommt mein Bruder, such diesen Segen. Dein Herz wird reinigen von Sünd. Dann fangen die Freudenglocken an zu läuten und eure Seele am Lodern hält. Es brennt nun drin in meinem Herz. Ehre seinem Namen. Ich bin so froh, dass ich sagen kann, einer von ihnen darf ich sein. Einer von ihnen. Einer von ihnen. Bin so froh, dass ich sagen kann, bin einer von ihnen. Nur einer von ihnen. Bin einer von ihnen. Bin so froh, dass ich sagen kann, ich bin einer von ihnen. Es verführt eine Menge Leute, viele Menschen hier draußen in den Straßen, die zur Kirche gehen, zu Gemeinden gehören. Sie sind verführt wie Eva am Anfang. Sie kennen nichts anderes. Oh, komm, nimm den Baum des Lebens. Anstatt die Cherubim, nun möchte ich etwas sagen. Anstatt jene Cherubim diesen Thron bewachen, sind sie hier draußen und suchen, versuchen Menschen nachzulaufen, bewachen den Thron und versuchen sie durch das Tor zu bringen, wieder zurück zum Baum des Lebens, damit sie dieses nehmen können mögen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, das von Gott aus dem Himmel kommt. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Oh, das stimmt. Ich bin so froh. Wie viele Kranke sind im Raum? Lasst eure Hände sehen. Hebt eure Hand. Gut. Wie viele haben Gebetskarten bekommen? Hat Billy die Gebetskarten ausgegeben? Wo ist er? Schaut jetzt in diese Richtung, ihr alle. Nun, so ist es gerade, wenn es hier unter die Herrlichkeit kommt. Seht, es ist das Licht hier drüben. Ihr bewegt euch hier, seht ihr. Nun schaut, es ist nur eine Reflexion, nur eine Widerspiegelung, die ihr dort seht. Es ist nicht das Licht, hier ist das Licht und hängt gerade hier, seht, direkt hier bei dieser Frau. Ich bekam es gerade zufällig mit und dachte, es wäre über jemanden. Nun, ihr seht eines, ich sehe zwei. Eines ist natürlich und das andere ist das Übernatürliche. Da ist ein Mann, der hier draußen unter dieser Reihe sitzt und schaut hinüber zu jenem Licht. Es traf ihn. Er ist von Seymour, Indiana, und er hat einen Schlaganfall. Wenn du glaubst, mein Herr, wird Gott dich heilen von diesem Schlaganfall. Amen. Glaub jetzt. Glaubst du von ganzem Herzen? Dann, wenn der Herr Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, mich etwas tun lassen wird, um dir zu beweisen, dass es Gott ist. Wirst du dann glauben von ganzem Herzen? Du bist in einem nervösen Zustand, verursacht durch die Wechseljahre. Glaubst du, dass Gott dich heilen wird? Du bist auch nicht von hier. Was dein Problem ist, und wenn er es mir zeigt, glaubst du dann, dass er dich gesund machen wird? Sieh, es bist nicht du, es ist dein Sohn. Er ist in Virginia. Glaubst du, dass ich dir sagen kann, was ihm fehlt durch die Hilfe Gottes? Er hat Geschwüre. Das stimmt. Da ist noch etwas, was bei ihm nicht stimmt. Er ist nicht errettet und du betest für ihn. Nun, Frau Baker hier, kehre zurück nach Somerset und glaube von ganzem Herzen, dass Jesus Christus ihn gesund macht. Mach dich gesund, nimmst ihn als dein Heiler an. Wenn du könntest, leere Stellen immer wieder auf dem Band, Heiler. Paulus sagt einmal, diese Zuhörerschaft, die bis hier hinein den Tag aufmerksam zugehört, Herr nun, Herr Gott, ich bete, dass deine Gnade und Güte auf ihn ruhen wird. Halleluja. Satan, ich fordere dich auf, in dem Namen von Jesus Christus, komm heraus aus diesen Menschen. Sie sind geblieben, um auf das Evangelium zu hören. Du kannst sie nicht mehr halten. Lass die Macht des Teufels, die diese Leute gebunden hatte, verschwinden.